Denn Schulsozialarbeiter sind nicht Eltern, sie sind nicht Lehrer. Sie sind Personen, die in der Schule absolut und 100% auf die Kinder gucken können. Schulsozialarbeit gehört in jede Schule, ob sie jetzt ganztags ist oder nicht.
Aus dem Online-Artikel Ein Schlüssel zu mehr Chancengleichheit von Philipp Banse.
Und mit diesem Zitat begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Verabredet, unserem Podcast für die soziale Arbeit. Ich bin Maike.
Ich bin Sarah.
Und wie ihr unschwer erkennen könnt, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema
Schulsozialarbeit.
So.
Ein integraler Bestandteil der sozialen Arbeit,
ist
wie
so.
Ich meine. Ist meinen möchte. Zumindest mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es doch überall irgendwie mal aufploppt, das ja. Thema.
Und dazu haben wir uns zwei fantastische Gäste eingeladen. Und ich würde sagen, Ladies first. Liebe Janina, stell dich doch mal kurz vor. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Janina Müller. Ich bin Schulsozialarbeiterin und aber auch Mutter. Deswegen Schulsozialarbeiterinnen sind auch Eltern. und ich bin tätig als Schulsozialarbeiterin an der Joachimschule in Essen-Krai.
Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und du hast noch jemanden mitgebracht?
Der da wäre.
Der da wäre, genau. Lieber Markus, stell dich doch mal vor. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Markus Hayenger ist mein Name. Ich bin die Abteilungsleitung bei der CSE, nennen wir diese Abteilung Prävention und Bildung, zu der die Schulsozialarbeit gehört.
Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute mit euch über Schulsozialarbeit. Das hört man ja tatsächlich immer wieder, aber ich möchte meinen, meine Kinder sind noch nicht in der Schule, deswegen habe ich noch keine Ahnung davon. Ich weiß noch nicht, was da so gemacht wird. Also ich habe eine grobe Vorstellung davon, aber nicht so richtig. Deswegen könnt ihr jetzt erklären, was ihr eigentlich den ganzen Tag so macht, und vielleicht fangen wir mit den Basics an.
Was ist klassische oder was würdet ihr als klassische Schulsozialarbeit bezeichnen?
Ja, klassische Schulsozialarbeit gliedert sich in unterschiedliche Bereiche auf, würde ich sagen.
Okay.
Also einmal ganz klassisch Beratung. Also Kind XY hat ein Problem, wie immer das ausgeartet ist, und wir kümmern uns mit dem Kind und gegebenenfalls auch mit den Eltern und den Lehrern zusammen darum, das Problem zu beheben. Also ne, ganz klassische Sozialarbeit, Beratung, aber auch der große Bereich der, ja, ich würde jetzt sagen, Begleitung, beziehungsweise ich bin an der Joachimschule hauptsächlich auch für soziale Kompetenztrainings zuständig. Das heißt, ich versuche im Rahmen von Klassenarbeit, also mit einer Klassenstärke zusammen, den Kindern soziale Kompetenzen und Fähigkeiten zu vermitteln, vielleicht auch Talente zu entdecken. Und aber auch zu gucken, wo sie Interessen haben, die vielleicht in der Schule noch nicht gefördert werden. Ne? Ich bin da für Krisenintervention. Ich bin da aber auch für die Beratung von Lehrpersonal. Also wenn die vielleicht mal pädagogische Fragen haben, auffällige Schüler da Beratungsbedarf haben, dafür bin ich auch angestellt. Und somit ist das ein großer bunter Haufen.
Ja, hört sich auch so an.
Entweder hast du es gesagt und ich habe es nicht mitgekriegt, was gut sein kann. Ist die Joachimschule, was ist das für eine Schule?
Ach so, nee, habe ich nicht gesagt. Okay. Die Joachimschule ist eine, wie würde man es heute sagen? Man würde sagen, es ist eine Schule im sozialen Brennpunkt. Wir haben einen sehr hohen Migrationsanteil. Wir haben den sogenannten Sozialindex 7, das ist der schlechteste Sozialindex. Also sehr viele gemischte SchülerInnen.
Und was ist das für eine Schulform?
Es ist eine Grundschule, Entschuldigung.
Genau. Ach, Grundschule, okay.
Ich arbeite an einer Grundschule, ganz genau.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja, ich hake mal ein. Die CSE hat 6 Vollzeitstellen Schulsozialarbeit. Mit diesen 6 Vollzeitstellen verteilt, glaube ich, aktuell auf 8 Köpfe. Bedienen wir 12 Schulen. Die Auflage der Stadt Essen, die uns diese Schulen auch zuweist, wir suchen sie nicht selber aus, ist je halbe Stelle eine Schule.
Mhm.
Und von diesen 12 Schulen sind eben 11 Grundschulen, wie die Joachimschule, und eine weiterführende.
Okay.
Dieses Mischungsverhältnis ist ein bisschen zufällig, wobei, glaube ich, grundsätzlich der Fokus mehr auf der Grundschule liegt bei dieser Form von Schulsozialarbeit, die zwar vom Land finanziert wird, aber von der Stadt dann tatsächlich an die Wohlfahrtsverbände beauftragt wird in den verschiedenen Stadtbezirken. Und darüber hinaus gibt es ja noch andere Formate von Schulsozialarbeit, die auch an der gleichen Schule meistens zu finden sind. Es gibt Landesstellen, die sich um die Schuleingangsphase kümmern sollen.
Was ist denn die Schuleingangsphase?
Erste und zweite Klasse.
Ah, okay.
Also
ich lerne das alles dieses Jahr.
Damit sind die Grundschulen eigentlich, glaube ich, vollständig ausgestattet, nämlich so war, dass eigentlich so ziemlich jede Grundschule so eine Schulsozialarbeit oder sozialpädagogische Fachkraft für die Schuleingangsphase, so, ne, ist der richtige Titel, hat. Und dann gibt es noch ein paar andere Spielarten, wo im Rahmen multiprofessioneller Teams, wo das Thema Integration vor allem im Fokus steht, auch nochmal ein paar Stellen verteilt werden. Ja, sodass wir an manchen sehr bedürftigen und großen Schulsystemen auch mit verschiedensten Fachkräften unterwegs sind, die aber in unterschiedlicher Trägerschaft da rumlaufen.
Kannst du was oder ihr dazu sagen, wie so die Geschichte der Schulsozialarbeit ist? Also vielleicht, keine Ahnung,
wer auf die Idee kam oder wie es sich vielleicht auch überhaupt entwickelt hat, dass jemand sagte, boah, an der Schule brauchen wir irgendwie noch was anderes als Lehrer.
Und irgendwie. Wie bei der CSE oder damals ja wahrscheinlich noch SKF gestartet ist.
Ja, Letzteres können wir darstellen. Also in die Historie kann ich jetzt nicht so richtig gut einsteigen, glaube ich. Ich meine, es war im Jahr 2010, als die damalige Familienministerin Frau von der Leyen das Bildungs- und Teilhabegesetz sich ausgedacht hat. Dann wurde das eingeführt mit verschiedenen Teilen, mit verschiedenen gesetzlichen Ansprüchen für Eltern, die im Sozialleistungsbezug sind, um die Bildungschancen ihrer Kinder zu verbessern. Und nach einiger Zeit hat man festgestellt, dass das Programm bei den Eltern gar nicht ankommt, weil sie es nicht verstanden haben und wie sie nicht wissen, wie sie es beantragen sollen. Dann meine ich 2011 oder Schuljahr 11/12 wurde dieser Tatsache begegnet mit der Einrichtung von einer enormen Masse an Schulsozialarbeitsstellen, aber leider nur für 2 Jahre. In Essen, meine ich, wurden mit einem Schlag über 50 Stellen geschaffen, von denen wir als Träger auch sehr viele bekommen haben, um vor allem dieses Bildungs- und Teilhabegesetz in die Schulen zu transportieren, dort zu implementieren, dafür zu sorgen, dass der gesetzliche Anspruch bei den Kindern auch ankommt. Darum haben wir uns damals, das war unser Einstieg als SKF in das Thema Schulsozialarbeit, auch mit Stellen versehen eben. Und dann haben wir uns um Lernförderung nach Bildung und Teilhabegesetz gekümmert, hatten noch ein paar andere Nebenschauplätze. Nach 2 Jahren wurde gesagt, ja, Bildung und Teilhabe ist ja jetzt in den Schulen implementiert, jetzt wissen ja alle, wie es geht. Und dann wurde zwar Schulsozialarbeit nicht gänzlich abgeschafft in dieser Form, aber deutlich eingedampft, sodass wir hatten damals sicherlich über 20 Stellen, jetzt 6 haben. Und über die mittlerweile 10 Jahre oder 12 Jahre wurde hier und da nochmal der Rahmen verändert, die Aufgaben nochmal geschärft oder verschoben so ein bisschen, sodass wir jetzt bei einer Aufgabenstellung sind, die Janina im Grunde gerade schon erzählt hat. Erster Punkt, soziale Kompetenzen verbessern. Zweiter Punkt, Beratung, Begleitung für alle, die in der Schule irgendwie so rumlaufen. Auch Lehrer brauchen Beratung, wenn sie denn Beratung wünschen.
Wenn sie Beratung wünschen, das...
Ja, wir sind ja da zu Gast sozusagen. Wir sind externer Kooperationspartner. Ich glaube, die meisten in unserem Team finden das auch sehr gut so, dass sie nicht Teil einer Schulhierarchie sind. Sie bringen im besten Falle, müssen dann natürlich auch reinwachsen, die Expertise dieses Jugendhilfeträgers mit in die Schule, die ja nicht automatisch da ist, können da orientieren, beraten und dann eben auch schauen, was kann ich bei Themen, die viele Kinder betreffen, in einem Gruppenkontext bearbeiten und wo muss ich da auch einzelfallbezogen rangehen, wobei das Letztere tatsächlich nicht der Hauptfokus ist. Wir sollen uns nicht da mit so und so vielen Einzelfällen beschäftigen, sondern schauen, dass wir die Struktur verbessert kriegen und dass wir Klassengemeinschaften unterstützen können und Gruppen unterstützen können.
Und wenn ihr an der Schule seid, gibt es da dann auch noch andere Schulsozialarbeiter vom Land dann finanziert und gestellt und mit denen arbeitet ihr zusammen?
Also es gibt auf jeden Fall noch vom Land finanzierte Schulsozialarbeiter, die dann halt auch in der Schulverwaltung angesiedelt sind sozusagen. Das sind halt dann die Schulsozialarbeiter der Schuleingangsphase, also 1-2. Die haben primär die Aufgabe, sich um Diagnostik zu kümmern, also die Kinder zu beobachten, festzustellen, wo gibt es denn da Bedarfe, also wo gibt es vielleicht den Bedarf, da noch mal anders zu fördern, anders auszudifferenzieren. Wir arbeiten da schon auch zusammen, aber haben halt andere Aufgabengebiete. Aber natürlich findet da auch ein fachlicher Austausch statt, ne? Weil, also ich kann die Kinder, in meiner oder nehme die Kinder in meinen Stunden anders wahr, weil sie natürlich keinen Leistungsdruck haben. Ne? Wir machen viele Spiele und Übungen, über die Kinder gestärkt werden sollen in ihren sozialen Kompetenzen und habe damit ja eine ganz andere Chance, die Kinder wahrzunehmen. Und da findet dann halt aber schon mit dem anderen pädagogischen Personal ein reger Austausch statt, um die unterschiedlichen Sichtweisen einfach zusammenzubringen. Ne?
Reicht es denn an Angeboten?
Nein, es reicht nicht, kann man ganz klar sagen. Es reicht an vielen Stellen gar nicht. Und ich glaube, vorige Tage war es ja nochmal auf Bundesebene auch ein Thema. Die Bundesbildungsministerin hat sinngemäß gesagt, ja, das System hat große Schwierigkeiten, braucht viel Unterstützung, aber am Geld liegt es nicht. Da musste ich ein bisschen lachen, weil das mag stimmen in dem Fokus, wenn man darauf schaut, ja, wir haben eigentlich so und so viele Planstellen für Lehrerinnen und Lehrer. Die werden nur leider nicht besetzt, weil es nicht genug Personal gibt. Mhm. Da kann man jetzt draus sagen, ja gut, dann liegt es ja nicht am Geld. Aber der Teil, über den wir reden, den wir jetzt vielleicht im weiteren Gespräch noch weiter ausdifferenzieren, der ist hochbedürftig, der braucht auf jeden Fall mehr Geld. Also natürlich die reine Bildungsvermittlung, die Lehrerinnen und Lehrer machen sollen, da gibt es vor allem Personalmangel. Mhm. Aber die ganzen sozialen Themen, die Kinder stark in ihren Bildungschancen beeinflussen, die brauchen deutlich mehr Ressourcen.
Okay, also habt ihr auch, also finanziell ist da noch Luft nach oben in jedem Fall?
Praktisch jede Schule, in der wir sind, und wir sind ja sowieso noch nicht in allen Schulen, in denen man uns gebrauchen kann, würde sagen, halbe Stelle ist schön, aber könnte uns auch zwei geben. Mhm. Okay. Ja, also natürlich ist der Bedarf deutlich höher. Und natürlich sind wir auch immer wieder im Alltag mit Abgrenzungsthemen beschäftigt. Dieses System hat halt überall Lücken. Und wenn man dann morgens zusammen ins Schulgebäude kommt und dann fallen wieder zwei Klassenleitungen aus, dann muss man auch erstmal das Standing haben zu sagen, ich mache heute keinen Vertretungsunterricht.
Ich bin
keine Lehrerin, ich muss hier Sozialkompetenzen trainieren. Mhm. So, ne? Also das zeigt da steckt ja auch gar keine schlechte Absicht von Schulleitungen hinter. Die haben jeden Morgen Chaos zu ordnen. So, das wissen wir ja.
Das lese ich nämlich auch immer häufig in so Sozialarbeits-Facebook-Gruppen, dass da durchaus Schulsozialarbeiter Unterricht Teile irgendwie übernehmen. Und das wäre jetzt auch meine Frage an euch gewesen, aber die habt ihr ja beantwortet. Also
der Fachbereich Schule der Stadt, der unser Auftraggeber ist, hat das sehr klar in der Aufgabenbeschreibung fixiert. Mhm. Die wird allen Schulleitungen, wenn sie dann von uns eine halbe Stelle kriegen, auch nochmal deutlich erklärt. Und natürlich haben wir auch Fluktuationen, wo ich dann neues Personal auch immer in den Schulen vorstelle und die Aufgabenbereiche nochmal abstimme. Und da wird das immer wieder thematisiert, dass wir natürlich wissen, in welchem Druck die Schule ist, aber dass es hier vor allem geht um Sozialkompetenzen, um Beratungsarbeit und nicht um Vertretung und um Lückenfüllen von Personal. So, natürlich hat das eine Grauzone, das ist völlig klar, aber die Tendenz muss stimmen.
Ja, weil ich schon, also von dem, was ihr erzählt, habe ich irgendwie schon das Gefühl, dass Schulsozialarbeit so ein bisschen das schräge System, was Schule einfach ist, versucht auszugleichen oder dann irgendwie so ein Lückenfüller sein soll, obwohl es das grundsätzlich eigentlich gar nicht sein sollte, aber dieses Schulsystem so wieder natürlich ist, meiner Meinung nach, dass Schulsozialarbeiter irgendwie versucht, die Kinder so bei Laune zu halten oder auch zu fördern oder auch Kompetenzen wahrzunehmen, die so im Schulalltag gar nicht gesehen werden können, obwohl das eigentlich Aufgabe eines Bildungssystems wäre, das schon mit zu sehen irgendwie und nicht Aufgabe der Sozialarbeit, dies zu tun?
Ja und nein. Also ne, wenn ich Lehrer werde, weiß ich, dass meine eigentliche Profession darin bestehen sollte, Mathe, Deutsch, Rallye, Englisch und so weiter zu unterrichten. Natürlich sind die Systeme, aus denen die Kinder kommen, heutzutage so komplex und mit so vielen Unwegsamkeiten gepflastert, dass auch gerade bei uns an der Schule Lehrer nicht mehr nur Lehrer sind, sondern auch schon ein großes Blickfeld haben für soziale Schwierigkeiten und das auch mit behandeln. Nichtsdestotrotz sind sie halt Lehrer und das wissen wir ja auch alle, die Lehrerausbildung ist fürchterlich schlecht, die Pädagogik kommt kaum vor und das, was die Lehrer da leisten, das haben sie für sich geleistet, damit sie schaffen, eine Arbeitsatmosphäre herzustellen. Ich habe auch schon mal punktuell Vertretungsunterricht gegeben, mache es mittlerweile aber nicht mehr aus den gerade von Markus genannten Gründen, weil meine Kompetenz darin liegt, den Kindern soziale Kompetenzen beizubringen, die Kinder zu beraten, die Eltern zu beraten, die Lehrer zu beraten und zu begleiten, für Kriseninterventionen bereitzustehen. Ich bin ausgebildete Anti-Mobbing- und Anti-Gewalt-Trainerin, also da habe ich natürlich auch viel Potenzial und Kompetenz, was ich mit in den Schulalltag einbringen kann. Das möchte ich dann halt auch, möchte da halt dann auch mein Potenzial entfalten können, ne? Weil das ist meine Profession, das habe ich gelernt, das ist meine Ausbildung gewesen. Aber nichtsdestotrotz ergänzen sich die Systeme natürlich, ne? Mhm. Also ich lerne von den Lehrern und die Lehrer lernen von mir. Und das eigentlich macht dann auch den Reiz der Arbeit aus. Nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, Sarah, wenn du sagst, dass das da oftmals auch in Schieflage kommt. Mhm. Und gerade auch aufgrund dieser komischen Finanzierungsstruktur, die der Markus da gerade aufgezeigt hat und einfach auch aus den unterschiedlichen, der eine ist über die Kommune angestellt, der andere ist übers Land angestellt. Das geht ja bei den Lehrern dann weiter. Der eine ist eingestellter Lehrer, der eine ist verbeamteter Lehrer. Es schafft natürlich auch erstens eine Unruhe und zweitens eine Grundunzufriedenheit, ne, beim Personal. Und das ist einfach ein weites Feld.
Ja. Ja, voll ein komplexes Feld, so. Ja.
Total. Und das dann nochmal in Kombination mit den komplexen Lebenswelten und den Lebensrealitäten jedes einzelnen Pädagogen, jeder einzelnen Pädagogin in Kombination mit den komplexesten Lebenswelten, die unsere Schüler und Elternschaft damit bringt, das ist schon sehr hochpotent, ne?
Ja.
Ja, wir versuchen zunehmend darauf auch differenziert zu reagieren. Also wir haben jetzt über die verschiedenen Formen von Schulsozialarbeit gesprochen, unsere oder die vom Land. Tatsächlich, ich hatte eben diesen Startpunkt definiert, 2011/12 nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz, da ging das für uns als Thema los. Und seitdem, finde ich, hat sich bei allen Schwierigkeiten, die das System nach wie vor hat, ganz viel aufeinander zubewegt, also Schulsystem und Jugendhilfe, sagen wir mal, als zwei Pole, sind viel stärker aneinander gerückt. Die Schulen sind viel offener geworden, sich Hilfe von außen ins Haus zu holen, da auch nicht nur eine Dienstleistung drin zu sehen, sondern auch die Expertise anzunehmen, die da mitgebracht wird. Es gibt immer Ausnahmen oder Schwierigkeiten, aber im Großen und Ganzen ist da einfach eine positive Entwicklung passiert. Und wir haben auf der anderen Seite oder auf unserer Jugendhilfeseite unser Portfolio einfach ständig erweitert. Also wenn ich eben von 6 Stellen in der Schulsozialarbeit gesprochen habe oder 8 Köpfen, dann befinden sich jetzt in der Abteilung im Moment 65 Leute, die irgendwie in und mit Schule zu tun haben. Und davon sind einige näher dran an einer klassischen Form von Schulsozialarbeit. Wir haben ja auch noch das Format Familie aktiv in Schule. Janina hat da auch eine halbe Stelle, wo unsere Leute, das ist eine klare Jugendhilfeaktivität, die auch vom Jugendamt der Stadt Essen finanziert wird, wo es um Prävention geht, Kinder, von denen alle Beteiligten annehmen, dass sie enorme Schwierigkeiten haben und diese Schwierigkeiten sich auf den Bildungserfolg ganz klar auswirken, durch die Schule zu begleiten. Eine Vollzeitstelle, 8 Kinder über 2 Jahre zu begleiten und zu unterstützen und natürlich auch mit den Familien zu arbeiten, damit das schon im Ansatz der Schulkarriere unterstützt werden kann. Das ist nochmal ein weiteres Format neben der Schulsozialarbeit, über die wir gerade gesprochen haben, die sich auf die gesamte Schule eigentlich bezieht, haben wir da nochmal ein sehr spezialisiertes Format. Sind auch schon wieder 13 oder 14 Kolleginnen und Kollegen.
Die nur Familie aktiv in Schule machen.
Krass.
Machst du das, bevor du weiter erzählst, machst du das an derselben Schule?
Ja, Gott sei Dank mache ich das an der gleichen Schule. Also das gibt natürlich für mich ganz klar den Vorteil, dass ich mit einer Vollzeitstelle an einer Schule bin. Ne? Und das heißt, das ermöglicht mir natürlich ein super Potenzial. Ne? Also ich bekomme ja die Kollegin mit und die Kollegen, die mit einer halben Stelle jeweils an einer Schule sind und dann mit einer Vollzeitstelle dann an 2 Schulen. Man muss sich halt auf 2 Kolleginnen einstellen, auf 2 Schülerschaften, bis hin halt so zu so ganz lebenspraktischen Dingen, ne? Also, dass man dann auf einmal vielleicht auch an einem Tag vielleicht an der falschen Schule steht, wenn man das nicht gescheckt hat. Also, ne, das ist ja jetzt nicht so wild, aber ja, es ist halt, erleichtert halt einfach sehr, dass ich halt mit meinen 39 Stunden an einer Schule wirksam sein kann. Das ist schon,
Ja, auch für die Kinder, oder? Also die du begleitest, dann auf der einen Seite in deinen sozialen Kompetenztrainings und dann eben nochmal intensiver, das ist ja der Hauptgewinn sozusagen.
Ne? Genau, also am Anfang, als ich neu in das Familie-Aktiv-in-Schule-Team reingekommen bin, waren die Kolleginnen zu Recht auch erst ein bisschen skeptisch, so nach dem Motto, na, weil das eine ist ja so mehr Prävention, also Familie-Aktiv-in-Schule als präventives, dem Jugendamt direkt unterstelltes Projekt und auf der anderen Seite halt Schulsozialarbeit und die Arten so, ob das so gut geht. Aber ich muss sagen, für mich ist das tatsächlich ein Erfolgsrezept. Also weil ich halt die ganze Schülerschaft erreiche, aber gezielt nochmal ganz anders tätig werden kann im Rahmen von Familie aktiv in Schule. Ne?
Und mit einer halben Stelle hast du da 4 SchülerInnen dann, für die du zuständig
bist. Ganz genau. Mhm. Da habe ich 4 SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte. Mhm.
Cool. Okay, Entschuldigung, aber das fand ich jetzt noch interessant.
Ja, es ist ja auch interessant. Es ist auch interessant, dass eben in Essen so eine Genese ist, wo dann das Jugendamt in die Schule hineinwirkt und die Schulverwaltung, die ja auch städtisch ist, die ist ja nicht beim Land, sondern der städtische Zweig der Schulverwaltung, der Fachbereich Schule. Beide Ämter sehen natürlich die Notwendigkeit, in den Schulen präsent zu sein und da mitzuarbeiten und nicht nur irgendwie von außen daran rumzusteuern.
Ja, das heißt ja, wenn jetzt deine Kolleginnen und Kollegen bei Familie aktiv in Schule in einer Schule sind, dann gibt es da zusätzlich noch 2 SchulsozialarbeiterInnen, also manchmal oder eine, kommt drauf an, aber dann sind da ja schon auch viele Köpfe.
Genau, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Astrid Lindgren Schule nehmen, die hat 1,5 Stellen Familie aktiv in Schule, verteilt auf 2 Köpfe. Und hat zusätzlich noch 1/2 Stelle Schulsozialarbeit, vertreten durch meine Kollegin Julia. Das sind dann 3 Köpfe von der CSE, die vor Ort sind. Zusätzlich noch zu der Melanie, die da Lernförderung macht. Also ja, wir sind an manchen Schulen
und
schon...
Und die sozialpädagogische Fachkräfte der Schuleingangsphase.
Genau, und dann die sozialpädagogischen Fachkräfte der Schuleingangsphase. Multiprofessionelles Team werden sie wahrscheinlich auch noch haben. Also
krass.
Ja, es ist schon viel pädagogisches Personal an Schule.
Das hätte ich, das jetzt gar nicht,
ich
auch nicht.
Also ich war so bei einer Person.
Ja, genau.
Pro Schule, die da vielleicht ist.
Ja, die Verteilung ist natürlich auch abhängig vom Sozialindex. Ne? Also wenn du Sozialindex 2 bist, dann hast du...
2 ist gut.
2 ist gut, genau. Dann hast du vielleicht 1/2 Stelle Schulsozialarbeit.
Ne? Gibt es denn 2 in Essen?
Ja, ja,
gibt's auch. Also gibt auch sogar 1.
Also wir sehen natürlich die Schulen mit 1 oder 2 oder 3 nicht so oft. Also ja, ist ja völlig klar, dass wir in die Schulen geschickt werden, wo der Baum brennt.
Obwohl, würdet ihr sagen, also so aus eurer pädagogischen Sicht, dass das was ausmacht, der Sozialindex? Also denkt ihr, dass der Bedarf an einer Schule in, ich sag mal, einem besseren Stadtteil weniger ist als in einem, den wir jetzt als Problemstadtteil sehen würden?
Nein, also ich denke, dass der Sozialindex sagt nichts über die Qualität aus, auch nicht über die Quantität. Also eine Schule mit Sozialindex 1 könnte auch sehr gut eine Schulsozialarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter brauchen, ganz klar. Also das hat für mich da keine Aussagekraft.
Es ist ja letztlich ein Instrument, um die knappe Ressource an die Stellen zu bringen, wo es am dringendsten ist. Der Sozialindex bezieht sich auf 3 verschiedene Faktoren. Das eine ist eben Kinder aus nichtdeutschen Familien. Das andere ist Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Das dritte ist dann, glaube ich, der Sozialleistungsbezug. Ja, und diese 3 Faktoren werden zusammen bewertet. Und wenn dann entsprechend hohe Werte dabei rauskommen, dann gibt es natürlich eine Priorität, die knappen Personalien lieber dahin zu schicken als nach Bredeney oder Burgaltendorf.
Es wäre ja schön, wenn sie nicht in erster Instanz so knapp wären, sondern...
Ja, natürlich wäre das schön. Das wird ja auch immer wieder politisch so bestätigt, dass das ein ganz integraler Bestandteil von Schule sein muss und dass man da ganz viel Personal investieren will. Es kommt halt dann doch, es dauert seine Zeit.
Wie ist denn die Finanzierung überhaupt geregelt? Also die 6 SchulsozialarbeiterInnen habt ihr, ne? Sind die, also habt ihr dafür, ist das eine Regelfinanzierung?
Ja, klar, das ist eine Regelfinanzierung.
Vom du, ja, klar, das ist ja, ja schön, dass das so ist, das freut mich sehr, aber...
Ich wollte es gerade einschränken.
Okay, aber...
Ja, klar, da kommt für jede Stelle kommt ein bestimmter Kostensatz vom Land und wird von der Stadt an uns weitergereicht, aber er ist zu gering.
Okay.
Also es ist nicht kostendeckend. Wir gehen als Träger da in ein Minus.
Okay.
Das ist auch gerade jetzt wieder Thema zwischen den Verbänden und der Stadt, Wobei die Stadt nicht diejenige ist, die die Kohle tatsächlich zuvor bereitstellt, sondern das Land. Und da bin ich gespannt, wie man da zu Lösungen kommen kann. Weil jetzt ist schon klar, dass die nächsten zwei Finanzierungszeiträume, also im Prinzip die nächsten zwei Schuljahre, es bei diesem Kostensatz bleibt, den wir jetzt haben. Der ist jetzt schon zu gering und unsere Tarife steigen ja. Mhm. So, ja. Es ist völlig klar, dass unser Minus größer wird.
Ja, auch deutlich, Gott sei Dank. Also steigen die Tarife, ja. Das ist auf der einen Seite ja schön, ja. Und auf der anderen Seite dann als Träger natürlich blöd.
Gefühlt aber auch so ein Credo aus jedem Bereich, den ist wir bisher so irgendwie interviewt haben. So, ne? Ja,
aber Familie aktiv in Schule, ist das auch eine Regelfinanzierung?
Ja.
Ach, das ist ja auch cool.
Die kommt praktisch direkt aus den Etats der Bezirksstellen.
Ja, okay. Da könnte man aber auch noch mehr Geld haben.
Also das Problem ist deutlich weniger gravierend als bei der anderen Form von Schulsozialarbeit.
Ach krass. Ja. Ihr habt aber auch noch ein drittes Schulsozialarbeitsding,
ja,
oder?
Eher so ein drittes bis siebtes.
Ein drittes bis siebtes, okay, ja dann hau mal raus.
Ja, ich habe ja gerade schon mit Lernförderung habe ich ja begonnen. Ja. Die gibt es ja nach wie vor. Es gibt nach wie vor den Rechtsanspruch auf eine finanzierte Lernförderung für Kinder, deren Familien in irgendeinem Sozialleistungsbezug sind. Das ist ja nicht nur ALG II, das ist auch Kindergeldzuschlag, das ist also Bewerberleistungsgesetz und
Wohngeld.
Die vier Leistungsarten erzeugen oder bedingen dann einen Rechtsanspruch auf Bildung und Teilhabe. Wir haben in den Hochzeiten, als der Rahmen der Ausführung noch nicht so eng gesetzt war, wie es jetzt ist, bis zu 1.700, 1.800 Kinder pro Schuljahr gefördert. Krass. Mit fortlaufender Förderung pro Woche. Also pro Woche 1.700 Kinder gefördert. Dann ist der Rahmen deutlich eingeengt worden, weil das ist für mich eben auch immer noch eine gewisse Absurdität. Wir einerseits eine gesetzliche Pflicht, wir haben eine gesetzliche Pflichtleistung, auf der anderen Seite soll die aber nicht so teuer werden. So, ne? Und dann hat man den Rahmen so eng geschnürt, dass letztlich zum Beispiel ein Faktor war, dass der außerschulische Träger, der in die Schule kommt, um die Kinder zu fördern, das nicht parallel zum Unterricht machen darf, sondern erst, wenn der ganze Regelunterricht beendet ist.
Also im offenen Ganztag.
Darf die Förderung stattfinden. Mhm. So, da haben viele Schulen gesagt, dann ist das für uns nicht mehr attraktiv. Wir brauchen genau parallel zum Unterricht die Möglichkeit, Kinder, die dem Unterricht kaum folgen können, in kleinen Gruppen zu fördern. Mhm. Wenn das nicht mehr erlaubt ist, dann ist es uns auch egal. Letztlich sind wir jetzt eingependelt, und das trifft ja auf die anderen Träger auch so zu, bei 600 bis 700 Kindern. Also wir haben uns im Grunde um zwei Drittel reduziert im Volumen, bei natürlich gleichbleibender Bedürftigkeit der Kinder. Mhm. Die Frage ist, wo sind die jetzt? Werden die woanders gefördert? Zum Teil werden sie das bei außerschulischen Trägern, aber zum Teil eben auch nicht. Wir fördern ausschließlich in Schulen. Wir machen keine, wie der Studienkreis Nachhilfe oder wer auch immer, außerschulischen Lernorte auf. Uns ist wichtig, dass unsere Förderkräfte, das sind ja Lernstudierende, die ins Haus kommen, im besten Falle vernetzt sind mit der Schulsozialarbeit und auch in möglichst direkten Kontakt mit den Klassenleitungen sich austauschen können über die Inhalte. Wir sind kein Lernhilfeinstitut und da kommen dann keine Kinder abends hin. Das finden wir falsch. Also Lernförderung machen wir nach wie vor. Und darauf aufgesattelt, auf diese Formate, die wir jetzt schon durchgegangen sind, haben wir so eine Palette an Methoden entwickelt mit Personen, die bestimmte Dinge sehr gut können, um Kinder zu fördern. Da geht es immer um eine passende Gruppenaktivität. Das kann Theaterpädagogik sein, die haben wir hier im Haus sehr groß gemacht. Mittlerweile sind es 5 Fachkräfte, die theaterpädagogisch ausgebildet sind und für uns arbeiten. Dazu noch einige Freiberufler, je nach Volumen, sage ich mal, der Bedarfe, die uns gemeldet werden.
Und die machen das an den Schulen, wo ihr eh schon tätig seid?
Ja, größtenteils.
Okay.
Die sind auf jeden Fall alle in Schulen.
Okay.
Ja. Wir haben dazu noch weitere Sozialkompetenztrainer. Wir haben eine Erlebnispädagogin. Wir haben diverse Leute, die sich über das Thema Bewegung, Sport, Fußball, was auch immer, in Gruppenaktivitäten einbringen können. Dazu gibt es ja auch schon seit langem das Thema gesunde Ernährung, Bewegung mit Flitzmobil in Grundschule. Auch das haben wir.
Ach, das gehört auch mit dazu.
Das gehört auch mit dazu. Ah, das haben wir auch zuletzt nochmal ausgebaut, also ein bisschen flexibler gestaltet. Es gibt ein großes Format, wo unsere Leute praktisch das ganze Jahr in eine Schule gehen und alle Kinder mit diversen Einheiten mit dem Thema vertraut machen. Und dann gibt es kleinere, flexiblere Formate, die man ein bisschen mit weniger Aufwand auch fahren kann. Ja, und so geht das noch ein bisschen weiter. Also wir haben diverse andere spezialisierte Formate entwickelt, die in der Regel nicht dauerhaft finanziert sind. Nochmal deswegen zurück zur Finanzierung. Diese Regelformate haben eine Regelfinanzierung. Aber wenn man dann noch mehr Leute mit Expertise, mit spezielleren Fähigkeiten in die Schule einbringt, dann ist das in der Regel projektfinanziert.
Okay. Ist das denn so vollumfänglich auch in anderen Schulen, in anderen Städten? Also ist das die Regel, was wir oder ihr anbietet, oder ist das eher die Ausnahme?
Würde mich schon mal in Essen interessieren. Machen die anderen Träger das auch so, oder sind wir mal wieder was Besonderes?
Wir sind vom Volumen her auf jeden Fall was Besonderes. Ja. Also es gibt sicherlich auch vieles von dem, was wir machen, auch irgendwie bei anderen Trägern und in anderen Stadtbezirken, aber deutlich weniger Umfang.
Okay.
Das war auch im letzten Jahr zum Beispiel, wo ja ganz viel Geld zur Verfügung stand aus Aufholen nach Corona, eine ganz deutliche Geschichte. Wir haben uns nochmal vergrößert, wir haben noch mehr Kapazität auf die Straße gebracht oder in die Schule gebracht. Und wir haben einen Haufen Anfragen aus dem gesamten Stadtgebiet bekommen, weil der andere Träger das nicht anbieten konnte.
Und dann könnt ihr das aber machen? Oder ist das...
Das ist, also ich sag mal, ich glaube, das ist nicht nur bei mir alleine so, sondern viele oder alle in unserer Abteilung versuchen, das möglich zu machen. Wir sind dafür da, möglichst die Hilfe zum Kind zu bringen. Und wenn es nicht sofort, sage ich mal, auskömmlich finanziert ist, dann machen wir uns Gedanken, wie wir es finanziert kriegen.
Ja.
Das halte ich für unseren Auftrag. Also sich zurücklehnen und zu warten, bis das Geld erstmal auf dem Tisch liegt, wäre mir zu wenig.
Aber Projektfinanzierungen, also läuft das auch über Spenden oder ist es eher schon, weiß ich nicht, irgendwelche Stiftungen oder so, die ihr da...
Ja, Stiftungen auch, Stiftungen zunehmend. Also wir arbeiten auch zunehmend gut mit Fördervereinen von Grundschulen zusammen, die wir dann ertüchtigen, dann auch bei Stiftungen Geld zu akquirieren, mit dem sie Leistungen bezahlen können, in dem Fall unsere. Da haben wir viel Erfahrung über die letzten Jahre sammeln können. Natürlich gibt es immer wieder öffentliche Förderprogramme. Nach 2015, 16 gab es ein paar Jahre lang enorme Ressourcen für die Integrationsaufgaben auch an Schulen. In dem Rahmen haben wir auch ganz viel gearbeitet. Dann kam ja relativ übergangslos Corona auf uns zu. Und dann gab es auf einmal ganz viel Geld dafür und leider viel zu kurz. Also jetzt ist es ja schon im Grunde schon vorbei. Es ist nochmal bis zum Sommer verlängert worden, dann ist es vorbei. Wobei alle Experten in den Schulen uns sagen, die Folgen dieser Zeit sind nach wie vor spürbar. Und wir brauchen eigentlich viel mehr Zeit und viel mehr Kraft, um uns dem zu widmen. Aber dieser Geldhahn wird im Sommer schon wieder zugedreht. So, das heißt... Ja, es fehlt dann doch an Geld. Ja. Da muss man der Bildungsministerin widersprechen. Das wissen auch hier in der Stadt alle. Da gibt es gar keinen Dissens. Ob es jetzt Jugendamt ist oder Fachbereichschule. Ich denke mal auch bis in die Politik hinein, das ist allen bewusst, dass wir dauerhafte Finanzierungen brauchen. Aber die fallen eben auch nicht vom Baum.
Weil eigentlich hört es sich ja so an, als wenn wir alles dafür hätten, um es gut zu machen, nur von allem mehr bräuchten, damit es reicht.
Ich glaube, wir haben vor allem eine gute Haltung entwickelt zu dem ganzen Thema und haben viele Leute gefunden, die diese Haltung teilen und danach arbeiten. Und eben auch Schulen, die gelernt haben, dass sie davon sehr stark profitieren, sich der Kooperation zu öffnen. Das ist ein Lernprozess sicherlich der letzten Jahre. Und auf der Basis könnte man sicherlich noch viel mehr machen.
Ich finde, das hört sich gut an. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so viel... Ich meine, ich habe, glaube ich, alle Sachen, die du erzählt hast, schon mal gehört. So, ne, im Kolleginnenkreis oder wie auch immer. Aber dass das alles so im Prinzip unter dem großen Begriff Schulsozialarbeit zu verstehen ist, hätte ich jetzt nicht
so. Nee, ich auch nicht. Also dass es sich doch dann so groß fasst.
Ja.
Was ich aber noch gerne besprechen würde, sind die Kinder. Also so ein bisschen... Du hattest gerade schon gesagt, dass die teilweise die komplexen Lebensproblemzusammenhänge und auch ne, Corona da jetzt mit Sicherheit auch mit reinspielt. Was ich auch interessant finde, wäre, inwiefern soziale Medien mittlerweile da auch eine Rolle spielen an der Schule. Janina, pack doch mal, plapp doch mal aus dem Nähkästchen.
Ja, die Kinder. Also die sind halt so bunt wie das Leben. Wir haben alles da bei uns an der Schule. Um direkt auf deine letzte Frage einzugehen, soziale Medien spielen auf jeden Fall eine Rolle.
Mhm. Wir reden von Grundschule, ne? Genau. Das ist ganz schlimm. Mhm. Oh
Gott. Ich fasse in dem Fall soziale Medien dann halt aber auch solche Sachen wie WhatsApp, ne? Mhm. Also WhatsApp-Gruppen sind da gang und gäbe.
Bei den Kindern?
Ja, Mobbing in WhatsApp-Gruppen mhm. ist ganz
Ballerspiele
groß.
Bis tief in die Nacht.
Ja, genau, Ballerspiele bis tief in die Nacht. Also PlayStation, Switch, was immer es da auch gibt, großes Thema bei allen von der 1 bis zu 4.
Ey, jetzt mal ohne Witz, ne? Also meine Kinder werden jetzt 6 Jahre alt und kommen dieses Jahr in die Schule. Die haben kein Handy, natürlich nicht. Die wissen auch nicht, was man am Tablet so machen kann, weil hatten die bis jetzt auch nicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die im Sommer oder im Winter oder wann auch immer in einem Jahr vielleicht ein Handy hätten mit WhatsApp, fange ich an zu weinen.
Ich glaube, wenn du so lapidar sagst, natürlich nicht, es ist, glaube ich, gar nicht mehr natürlich.
Ja, genau, es ist nicht mehr natürlich, es gehört zur Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen dazu, es ist auch nicht mehr wegzudenken. Wichtig ist halt dann der Umgang damit, ne? Also das hat Markus jetzt noch nicht erwähnt, wir haben ja auch im Schulsozialarbeit-Portfolio zwei Menschen, die Medienpädagogik machen. Mhm. Leider allerdings nur erstmal an weiterführenden Schulen. Mhm. Ich fände das tatsächlich auch super sinnvoll, das bei uns an die Schule zu holen, weil die Kinder natürlich Medien haben, aber halt von zu Hause nicht mitbekommen, wie man mit so Medien umgeht. Und da passieren dann natürlich Dinge in Gruppenchats. Da werden Bilder, Videos in Gruppenchats gepostet, die da definitiv nicht hingehören, wo immer sie dann auch herkommen, von welchen Cousins und Cousinen, Vätern, Großeltern oder sonst irgendwas. Das ist halt ganz schwierig. Das ist ein Thema, wo Grundschule ran müsste, was allerdings noch nicht so auf dem Tableau ist. Ne? Also,
ja. Ich glaube, gerade weil vielleicht man denkt oder gesellschaftlich noch gedacht wird, ja, natürlich haben die noch kein Handy, die sind ja noch viel zu klein, obwohl die Realität schon viel weiter fortgeschritten irgendwie ist.
Genau, also da
ich möchte das alles
nicht. Ja.
Das hast du ja in der Hand, ne, als Mutter. Nichtsdestotrotz kommst du natürlich dann irgendwann auch schon so als Eltern in einem bestimmten Zuchtzwang, ne?
Ja, genau.
Also ich habe ja auch zwei Töchter, eine davon geht schon zur Schule, die ist in der 2. Klasse, die hat auch noch kein Handy.
Okay, das beruhigt mich erstmal.
Genau. Allerdings muss ich sagen, hat sie ein Tablet. Das ist schwierig, jeden Tag mit ihr den Kampf auszufechten, es nur eine bestimmte Zeit machen zu dürfen, in dem Fall eine halbe Stunde. Und dann auch liebend gerne nur Anton oder irgendwelche, also so Anton ist ein Lernprogramm, genau, das ist ein Lernprogramm, eine Lern-App, eine sehr gute Lern-App, wie ich finde, oder dass sie da halt irgendwelche Pferdchen striegelt oder so. Natürlich möchte sie halt auch gerne YouTube gucken, wie alle anderen SchülerInnen das bei ihr aus der Klasse auch machen, das habe ich dann aber unter Kontrolle, aber es ist natürlich anstrengend als Eltern. Und da muss man sagen, da haben halt viele unserer Eltern oder erziehungsberechtigten Bezugspersonen, deren Kinder bei uns zur Schule gehen, oftmals halt keine Kapazitäten für, weil aufgrund von Lebensumständen, große Familien, viel zu tun, kein Bock. Also da gibt es ja ganz viele Sachen. Und dann ist es halt einfach, das Kind vor einem Medium zu parken.
Ja, und die Schulen können das nicht kontern. Die Schulen haben keine Ausstattung dafür. Keine Medienpädagogik im Stundenplan. In der Grundschule eh nicht. Wobei und in der weiterführenden Schule eigentlich auch nicht.
Ja, wobei die in der Grundschule ja auch anfangen, iPads im Unterricht zu benutzen. Ja.
Genau, wir haben auch iPad in der Schule. Auch jedes Kind bei uns hat ein iPad bekommen müssen.
Aber welche Klasse? Ab welcher Klasse?
Ab der Klasse 1.
Ab der ersten
genau,
Klasse?
Genau, ab der Klasse 1. Es gibt auch, die Lehrer werden auch darin fortgebildet. Also es gab auch diverse Fortbildungsmöglichkeiten für das Personal, sich diesbezüglich fortzubilden. Da ging es aber dann um die Handhabung von bestimmten Programmen und nichts, was darüber hinausgeht. Ne? Also klar weiß jeder an Schule Tätige, dass Ballerspiele nicht gut sind, aber warum sind sie nicht gut? Was steckt dahinter? Wie kann ich Alternativen bieten zum Medienkonsum und so weiter und so fort? Also dieser ganze Bereich Medienkonsum, und das wurde natürlich durch Corona natürlich dann auch noch gefördert,
ja,
durch Online-Unterricht und so weiter und so fort, ist halt ein Themenfeld, wo Schule ganz dringend ran muss, ne? Mhm. Und wo dann halt auch wieder Schulsozialarbeit ansetzt und versucht, den Kindern alternative Freizeitmöglichkeiten zu schaffen, ne? Also durch entweder intern, durch theaterpädagogische Projekte, Sportprojekte oder. Aber auch zu gucken, in welchen Vereinen kann ich denn vielleicht mal den oder diejenige anbinden? Was interessiert sie? Was hat sie für Fähigkeiten? Was hat sie für Talente? Was hat sie vielleicht für Wünsche oder für Träume? Wo können wir denn mal hingehen? Und,
erzählen wir doch mal ein paar positive Beispiele.
Ja, Zirkusprojekt. Wir haben ein Zirkusprojekt. Das ist total schön. Das macht mega viel Spaß. Wir haben eine Zirkuspädagogin, die an 3 Standorten einmal in der Woche für 2 Schulstunden in die Turnhalle geht mit den Kindern und da mit richtig krassen Sachen, also mit Trapez, mit Luftring,
cool,
Jonglage, Parcoursachen und so mit den Kindern eine Zirkusaufführung einübt. Die wird Mitte Juni stattfinden. Und das ist total cool, weil ich habe in meiner Gruppe, ich begleite das, gehe mit denen halt dann zusammen in die Turnhalle und bin unterstützend da. Und da gibt's Kinder, die fallen durch jedes Raster in der Schule, ja. Also die passen nicht auf, die haben keinen Bock da drauf, weil sie halt auch gemerkt haben, okay, ich kann das vielleicht alles gar nicht so gut mit Deutsch. Zu Hause wird kein Deutsch gesprochen, fällt mir also schon mal schwer. Mathe bin ich vielleicht auch nicht so der Crack. Englisch ist dann natürlich vielleicht auch manchmal schwierig. Dann quatsch ich lieber und fall dadurch auf. Also solche Kinder kriegen auf einmal ein Selbstwertgefühl im Rahmen von so Zirkussachen, weil sie merken, oh krass, ey, ich kann hier voll geil auf einmal ein Salto. Ein Mädchen, was wenig Motivation sonst hat, hat wochenlang jetzt daran geübt, dass sie den Salto stehen kann und jetzt schafft sie es auf einmal. Das gibt natürlich, dann kriegst du auch Gänsehaut. Ja. Wenn die dann auf einmal da steht und den Salto schafft und diesem Mädchen laufen die Tränen dem Gesicht und sagt, ich hab's geschafft, ich hab durchgehalten, ich hab für was gekämpft, und das macht halt einfach, also, ne, die sind in der Schule, sind die halt die Loser, aber auf einmal merken sie, ach, ich kann aber andere Sachen. Und da die Kinder mitzunehmen und zu sagen, ja, und siehst du, ich habe es dir die ganze Zeit gesagt, wenn du dranbleibst, wenn du übst, dann schaffst du das. Und das gilt für alles, was du im Leben machen möchtest. Und das checken die Kinder halt einfach dann, dass Schule wichtig und gut ist, aber dass andere Dinge halt auch wichtig sind. Und dieses Mädchen geht jetzt leider im Sommer in die 5, also verlässt unsere Schule, aber wir haben schon gesagt, wir möchten ihr auf jeden Fall irgendwie ermöglichen, da trotzdem noch hinzukommen und daran teilzunehmen, weil das halt einfach echt ein wichtiger Teil ihres Lebens geworden ist, ne? Die Eltern haben nicht viel Geld, die musste jetzt 2 Monate auf neue Turnschuhe sparen und jetzt kann sie sich nächste Woche endlich neue Turnschuhe kaufen. Das erzählt sie mir jetzt schon seit 3 Wochen jeden Tag, weil sie sich einfach so sehr darauf freut, vernünftige Turnschuhe dann haben zu dürfen. Und das sind so die Kleinigkeiten, ne? Dass sie ihre Mutter davon überzeugen konnte mit Argumente, dass sie neue Turnschuhe braucht und das jetzt halt auch passiert. Und ja, da sieht man halt auf einmal, wie wichtig dann Schulsozialarbeit und Alternativangebote zum Regelstoff dann halt auch einfach noch sind. Ne?
Aber dieses Zirkusprojekt, das ist was ihr dauerhaft an der Schule habt?
Ist jetzt neu.
Ach so, okay.
Ist jetzt im Moment noch finanziert durch Aufholen nach Corona.
Ah, okay.
Ist jetzt für 3 weitere Jahre, wird das dann ab Sommer finanziert über eine Stiftung. Und danach müssen wir schauen.
Okay, weil ich kenne bis jetzt nur von so Grundschulen, die haben ja oft auch mal so einen Zirkus zu Gast, die dann so ein Zirkusprojekt irgendwie auch machen für, keine Ahnung, paar Wochen.
Eine Woche ist das dann.
Eine Woche,
genau.
Okay, krass.
Eine Woche alle 4 Jahre ist der übliche Rhythmus, den Grundschulen mal so machen, damit jedes Kind in der Grundschule einmal an unserem Projekt teilnehmen kann. Das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen, wie Janina gerade gesagt hat, Kinder dauerhaft fördern.
Aber genau das wäre jetzt meine Frage. Das ist der Unterschied. Also
das ist der große Unterschied.
Und diese Zirkusprojekte, die man sonst so kennt, das ist halt was Kurzfristiges, was mit Sicherheit auch cool ist für die Kinder, also für kurz. Aber das, also mega. Wenn
also diese Zirkusprojekte, das ist halt eine Projektwoche, wie du vielleicht früher Projektwoche Umwelt hattest, sind diese Zirkusprojekte dann alle 4 Jahre eine Projektwoche Zirkus. Bei uns ist es halt einmal die Woche, trainieren wir halt und am Ende steht halt dann eine Aufführung. Dies Jahr, wie gesagt, das erste Jahr. Und das soll sich halt etablieren als diese 3 Schulstandorte, wir machen das dann halt auch zusammen. Also es ist ja auch nochmal Netzwerkarbeit innerhalb eines Stadtteils, alles in Krai. Und das soll dann der sogenannte Kreier Kinderzirkus werden, der sich dann halt über die Jahre jetzt am besten etablieren soll.
Ja. Schön, schöne aber Idee, also ja, schönes toll. Konzept auch.
Da können aber nicht alle Kinder der Schule dran teilnehmen, nehme ich
an. Nein, das geht nicht. Also die Gruppen müssen irgendwie arbeitsfähig sein. Ich glaube, wir sind jetzt bei 16 Kindern, wenn ich mich nicht irre.
Genau, 16 Kinder in einer Gruppe für die Klasse 3-4.
Wir haben dreieinhalb Grundschulstandorte, weil in einer Schule ist noch eine Dependance von der anderen versteckt. Mhm. So, wir haben über den Daumen, glaube ich, ungefähr 60 Kinder in den drei Gruppen verteilt. Eine Gruppe dabei ist halt ein bisschen größer geworden. Und Dritt- und Viertklässler machen da mit. Die Schulen suchen die Kinder aus, auch sehr gemischte Kinder. Sollen jetzt auch nicht nur die rein, die eigentlich eine 1-zu-1-Betreuung bräuchten, sonst kann man ja auch nicht mit zusammenarbeiten. Und die Zirkuspädagogin, haben wir ja wirklich Glück gehabt, wir haben lang gesucht, hat da viel Praxis, ist seit vielen Jahren in zirkuspädagogischen Projekten, ist eine Freiberuflerin, die das für uns macht, 3 Termine in der Woche praktisch wahrnimmt und dann aber auch das Ding zusammenführt und weiß, was da hinten bei rauskommen soll. Und ich hoffe, sie bleibt lang dabei. Und wir konnten es in Aufholung nach Corona, das haben wir auf einige Themen angewendet, ausprobieren, weil es war relativ einfach, das zu finanzieren. Und in dieser Phase wiederum haben wir uns mit den Schulleitungen so committed, dass wir gesagt haben, wir wollen es dauerhaft haben. Wie kommen wir jetzt an das Geld ran? Und dann haben wir mit den Fördervereinen eben an die Stiftungen geschrieben, die sogenannte kleine Krupp-Stiftung hier in Essen. Die hat dann die Finanzierung für 3 Jahre gesichert.
Cool.
Das ist erstmal ein entspannter Zeitraum. Mhm. Sagen wir mal, in 2 Jahren machen wir uns eine neue Gedanken.
Ich möchte das in jeder Schule haben. Könnt ihr das organisieren?
Ja.
Das ist richtig gut.
Ja. Janina, würdest du sagen, dass sich seit deiner Laufbahn in der Schule die Themen der Kinder verändert haben irgendwie? Also, dass früher andere Sachen, die mit anderen Sachen zu dir gekommen sind, als jetzt heute?
Wie lange machst du das jetzt überhaupt schon?
Ich mache das jetzt seit 5 Jahren an der Joachimschule und 1,5 Jahre vorher bin ich ja dann quasi von Schule zu Schule gereist. Da waren wir nirgendwo angesiedelt, sondern hatten halt bestimmte Zuweisungen. Haben sich die Themen verändert?
Oder mit was für Themen kommen die Kinder überhaupt? Also sitzt du dann so klassisch in deinem Büro und dann kommt ein Kind rein? Oder wie muss man sich das so vorstellen?
Ich habe gar kein Büro.
Oh.
Die Schule ist Janinas Büro.
Schule ist dein Büro.
Wenn Janina sich durch die Schule bewegt, hat sie rechts und links Kinder an den Seiten hängen und dann ergeben sich diese Themen. Also das, glaube ich, ist so ungefähr so, habe ich es wahrgenommen und so soll es ja auch sein.
Okay. Also ich habe natürlich die Möglichkeit, auch Einzelgespräche zu führen. Also die Claudia Bengsch, die mit mir vor Ort an der Joachimschule ist, die da mit einer vollen Stelle für Familie aktiv in Schule ist. Die hat ein Büro und das darf ich halt auch jederzeit mitnutzen, was total super ist, weil das Büro schön ist und auch groß ist. Und ansonsten ist es so, wie Markus es beschrieben hat, ich bin tatsächlich in der Schule unterwegs, meistens ja dann auch in den Klassen für soziale Kompetenztrainings oder halt für Begleitung innerhalb der Klasse, wenn ich zum Beispiel nach meinen Pfeifkindern gucke, also gucke, wie ist das denn da gerade mit denen im Unterricht? Also das heißt, ich bin in Schule unterwegs. Wenn dann da Themen aufploppen, kann ich mich aber auch zurückziehen. Das ist nicht das Thema, ne? Also ich habe da Möglichkeiten, auch Einzelgespräche oder auch Elterngespräche zu führen. Die Themen haben sich nicht verändert. Es sind die gleichen Themen, auch vor 5 Jahren waren es schon Medien. Was sich verändert hat, ist die Häufigkeit. Besonders nach Corona. Und ich habe jetzt tatsächlich das Gefühl, nachdem jetzt so diese Corona-Regeln weggefallen sind, hat das für die Familien nochmal eine große Belastung dargestellt, weil sie sich auf einmal wieder neu organisieren mussten. Also ich beschreibe das so, der Weg in die Pandemie war für alle sehr einfach. Man bekam eine klare Struktur und an die musste man sich halten. Und jetzt ist man auf einmal wieder so lost. Also nach 2,5 Jahren Pandemie sind die Familien halt auch sehr lost und es sind schon auch darüber nochmal viel aufgebrochen. Also ich habe schon das Gefühl, wir hatten jetzt in dem letzten halben Jahr vermehrt 8a-Fälle, also Kindeswohlgefährdungsfälle.
Die ihr dann auch meldet als Schulsozialarbeiter?
Schulsozialarbeiter, mal im Tandem mit der Schule, mal nur die Schule. Das ist eine Absprachegeschichte, aber natürlich sobald unsere Leute Kenntnis von dem Thema haben, können sie es nicht einfach abgeben, sondern müssen sicherstellen, dass es verfolgt wird.
Ja.
Ob es dann die Meldung von uns ist oder von der Schule, ist ja letztlich egal.
Ja.
Na, manchmal ist es nicht so egal, weil es ja dann auch manchmal um Vertrauensverhältnisse geht und so. Ja. Aber genau, es ist eine Absprache dann mit Schule, wer jetzt dann wie eine Meldung gestellt wird. Genau.
Genau. Es kann natürlich auch mal da einen Dissens geben. Und wenn wir da aber der Meinung sind, es muss jetzt gemacht werden und die Schule eben nicht, dann ist es eben so.
Okay.
Das muss man dann aushalten, ne?
Ja.
Ja, krass.
Also wir sehen die Schule in ihrem Quartierskontext. Und natürlich spielen dann auch unsere Kinder- und Familientische zum Beispiel eine Rolle, zu denen man orientieren kann oder wo es eine Querbeziehung geben kann, wo Familien hingehen können, angedockt werden, informiert, orientiert.
Wir schon eine eigene Folge gemacht haben.
Genau, das weiß ich ja.
Können sich Interessierte nochmal anhören.
Richtig. Und um die Ecke, ich glaube, es sind keine 150 Meter von euch, gibt es den Kinder- und Familientisch in Krai. Und hier in der Stadtmitte dann eben auch praktisch ja umgeben von den Quartiersgrundschulen, den nächsten Standort in Altenessen. Ist ein bisschen anders, weil Altenessen ist ja, der Essener Norden ist ja nicht so unbedingt ureigenstes Jugendhilfe-Jagdgebiet, sage ich mal, des katholischen Trägers, sondern eigentlich die AWO ist da vor allem präsent. Trotzdem haben wir da ja auch einen Kinder- und Familientisch seit einem Jahr und nehmen Kontakt zu den umliegenden Schulen auf, sind da eben nicht so stark etabliert wie in den Schulen im Essener Osten oder hier in der Mitte. Ja, ansonsten gibt es noch viele andere schöne Beispiele, wie die Zirkuspädagogik, letztlich machen wir es ja dafür. Wir wollen ja nicht immer nur auf, auch notwendig, aber nicht immer nur auf Problematik reagieren. Wir wollen eben Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder schaffen. Unser Klassenzimmertheater ist stadtweit unterwegs.
Klassenzimmertheater,
ja,
Sätze.
Wir kennen ja alle sicherlich Mein Körper gehört mir.
Ja.
Das ist seit vielen Jahren bundesweit unterwegs. Und wir haben eigene Formate entwickelt. Wir haben eins entwickelt, das heißt Frau Holle weiß nicht weiter. Da wird das Märchen interaktiv vor einer Klassengemeinschaft gespielt, um das Thema Gerechtigkeit herauszuarbeiten. Also wie gehen wir denn jetzt mit der faulen Marie um? Oder ne? Und das haben wir auch in Aufholen eben auflegen können und haben es jetzt für dieses Jahr auch fortgeführt, werden es auch weiter fortführen, aber für dieses Jahr ist die Finanzierung sicher. Und das geht in die dritten Klassen. Bei euch waren sie sicherlich auch schon und spielen aber nur vor der einen Klassengemeinschaft. Und dann wird eben geschaut, wird mit den Kindern gesprochen. Wie soll das Märchen jetzt eigentlich weitergehen? Kriegt die Marie jetzt Gold oder nicht? Oder kriegt die Pech? Was machen wir denn jetzt hier? Ne?
Und wir hatten auch schon beides.
Ja, beides. Also da kommt jedes Mal was anderes bei raus oder viel oft. Und ja, das unsere Theaterpädagoginnen und ein Theaterpädagoge spielen das alle. Immer zu zweit sind die unterwegs, jede Woche in anderen Schulen. Daneben haben wir das zweite Format Cool bleiben, fair streiten. Das gab es schon länger in Essen, aber das haben wir von der Studiobühne übernommen, die das nicht mehr ausführen konnten. Das richtet sich dann an die zweiten Klassen. Da geht es darum, mit dem eigenen Frust umzugehen und zu schauen, dass man ja, das Akzeptieren lernt, dass nicht immer alles glatt läuft, ohne dass man sich immer streiten muss oder zumindest nicht unfair streiten muss. Die beiden Formate haben wir aufgelegt als so eine mobile Geschichte, die einfach stadtweit in alle Grundschulen kommt.
Cool. Ich bin ein bisschen geflasht, aber ich habe auch ein bisschen Hoffnung, ehrlich
gesagt. Ja, das ja, finde ich, also,
vielleicht finde ich Schule doch nicht so schlecht, wie ich dachte.
Nein, also wenn du an eine Schule kommst, wo wir als CSE unterwegs sind, auf gar keinen Fall. Nein, das Ding ist halt, wir verändern die Welt nicht, ne? Aber wir machen sie ein bisschen besser für unsere Kinder. Also
ja, im kleinen Rahmen.
Genau, im kleinen Rahmen. Und ich habe schon ganz oft von Klassenlehrerinnen oder von Klassenlehrern die Rückmeldung bekommen, wenn ich da mit meinem sozialen Kompetenztraining bin. Also ich verbringe keine Wunder, ich kann nicht Wunder heilen durch Hand auflegen. Wenn ich das könnte, wäre ich nicht hier, sondern würde viel Geld irgendwo verdienen, würde durch Deutschland reisen und alle heilen. Aber die Lehrer bekommen, also ich mache das halt nur in Anwesenheit der Klassenlehrerin oder von Lehrkörpern, weil ich mir diese Synergieeffekte erhoffe. Und das habe ich schon ganz oft zurückgemeldet bekommen, dass KlassenlehrerInnen die Möglichkeit bekommen, ihre Kinder nochmal anders wahrzunehmen. Ne? Also die sind ja schon, du bist doof, also nicht du bist doof nicht, sondern du kannst kein Mathe, du kannst kein Deutsch, die dann aber auf einmal merken, ach guck mal, das Mädchen kann zwar kein Mathe und die kann auch nicht so richtig gut Deutsch und vielleicht ist sie im Schwimmen auch nicht so richtig gut, aber die hat eine total hohe Empathiefähigkeit. Mhm. Die kann Zusammenhänge erkennen, die kann das wiedergeben.
Ja.
Oder halt zu sehen, okay, da gibt es Leute, die arbeiten richtig dafür, auf einmal ein Salto zu können, weil denen das wichtig ist.
Die, ne? sehen das Kind dann mehrdimensional und nicht mehr nur so.
Ganz genau. Und das kriege ich halt ganz oft von meinen KollegInnen wiedergespiegelt, dass sie so super dankbar sind, dass ich halt da bin, dass sie die Kinder halt bei all dem, was sie halt fachlich vermitteln müssen, nochmal die Chance bekommen, durch mich einen anderen Blick aufs Kind zu bekommen. Und das ist halt total schön. Ne? Also das ist dann für mich auch dann das größte Lob. Dann auf einmal ein Kind spricht ein Jahr lang, ja, nein, ist auch kein Muttersprachler, so, und dann aber nach anderthalb Jahren macht es auf einmal so und es sagt, ich fühle mich heute nicht gut, ne, und dann kann es das auf einmal verbalisieren, da ist dann auf einmal irgendwie ein Knoten geplatzt und der Lehrkörper sitzt daneben und ist vollkommen geflasht und sagt, krass, ihr habt ihr noch nie reden hören. So, und ja, das macht es dann halt schön und das sind dann halt auch die Momente, wo man denkt, okay, ich rette nicht die Welt, aber wenn in 20 Jahren Cedric Patzkal auf einmal daran denkt, an irgendeinen Satz, den ich in irgendeinem meiner Sozialtrainingsstunde fallen lassen habe und vielleicht dem anderen nicht in die Fresse haut, dann war ich ja schon wirksam und das reicht mir dann.
Ja, oder auch ein Kind irgendwann sagt, die Frau Müller damals, die hat mir irgendwie, das war irgendwie schön mit der. So.
Genau. Und ich hoffe, dass sie das auch über ihre LehrerInnen sagen. Aber natürlich hoffe ich auch, dass sie über mich sagen, dass sie...
Bestimmt.
Genau. Dass sie das, dass ihnen das gut getan hat, dass da noch jemand war, der auch aus dem ganzen Fokus sie mal rausgezogen hat und einen anderen Fokus draufgesetzt hat.
Ja.
Eigentlich ein total schönes Schlusswort.
Ja.
Nichtsdestotrotz fragen wir immer...
Berühmte letzte Worte.
Genau, in jeder Folge nach berühmten letzten Worten. Na, das ist immer die Frage, die alle überfordert wollen.
Berühmte letzte Worte von mir?
Ja,
oder?
Von euch.
Von
also
euch.
Gibt es noch was, was ihr unbedingt noch sagen wollt, worauf ihr noch aufmerksam machen wollt, was
zum Thema
noch wichtig ist, dass das die Menschen noch hören?
Aber sicher.
Aber sicher.
Ich möchte gerne darauf aufmerksam machen, dass wir im Juni unser 10. Theaterpädagogisches Festival feiern werden.
Okay.
Das 10. Jahr, in dem, wir haben es jetzt gerade, weil wir natürlich uns vorbereiten auf dieses Jubiläum, mal ein bisschen zusammengerechnet. Es waren über 200 Theatergruppen in diesen 10 Jahren auf unserer Bühne mit über 4000 Kindern.
Mein Gott, krass.
Und ich erzähle es deswegen nochmal, weil es gut anknüpft an das, was Janina gerade gesagt hat. Wir haben nach jedem Festival oder nach jeder zweiten Aufführung, wenn wir dann mit Eltern oder vor allem auch mit Lehrerinnen sprechen, sinngemäß diesen Spruch, ich habe den noch nie so gesehen. Ich wusste gar nicht, dass der das kann. Ne? Also eine andere Ansprache, eine andere Möglichkeit, sich zu entfalten, brauchen die Kinder dringend. Also
ja, und ich bin fest davon überzeugt, dass es dann auch nochmal den Umgang mit den Kindern verändert. Also wenn die Lehrkraft sagt, oh, ich sehe das Kind jetzt ganz anders, dass es auch direkten Einfluss darauf hat, wie die Lehrkraft mit dem Kind umgeht.
Absolut, also absolut. Und das kriege ich auch in meiner täglichen Arbeit mit. Sobald da ein bisschen mehr über den Tellerrand geschaut wird, kannst du mit dem Kind vor dir oder gehst du automatisch mit dem Kind anders um. Du gehst dann auch mit Eltern anders um.
Ja.
Du machst andere Angebote. Du kannst differenzierter wirksam sein. Wenn du immer nur durch eine Brille guckst und deine Brille heißt Lehrer, dann ist das so. Also ich gucke ja auch nicht nur durch die Sozialarbeiterinnenbrille, sondern ich gucke auch durch die Lehrerbrille, klar. Die musste ich mir aneignen, weil ich natürlich auch schon gucken muss, okay, gucken wir mal, du bist hier gut, du kannst guten Salto, aber jetzt müssen wir vielleicht auch nochmal gucken, wie wir das da in Mathe besser hinkriegen und so. Ne? Also dieses gegenseitige Bedingen und das ist das, was die Arbeit dann an Schule halt auch wirklich so spannend und so wertvoll macht, ne? Dass man sich gegenseitig in seiner Profession akzeptiert und das sich aber befruchtet und dass das nicht gegenübersteht.
Wie so ein Tandem.
Genau, als Tandem,
ja.
Genau.
Ja.
Weil Schule braucht Schulsozialarbeit, aber Schule ist eigentlich ein Ort des Lernens und aber auch ein Lebensraum.
Ja.
Und wir als Schulsozialarbeiter machen diesen Lebensraum nochmal anders lebenswert. Und das ist halt für die Kinder halt total wichtig.
Es war uns ein Fest, dass ihr da wart.
Ja,
vielen
lieben
Dank. Danke nochmal für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Ich kann auch noch zu anderen Themen referieren.
Natürlich.
Zu sämtlichen Themen. Wir laden euch dann nochmal ein.
Nächste und übernächste Folge, Janina Müller.
Genau.
Danke euch.
Danke.
Ach, danke, gerne, bitte.
Ich hätte nicht gedacht, das habe ich gerade schon zu Markus gesagt, dass es so statisch, dass es nicht so statisch ist. Irgendwie dachte ich ja, da sitzt halt ein Pädagoge in der Schule in seinem Büro und dann kommen die Kinder und
Ohne Scheiß.
Aber natürlich ist es nicht so, weil es für Kinder natürlich ganz anders sein muss.
Ich weiß nicht, ob das so natürlich ist. Das hätten wir vielleicht mal fragen können, ob das nicht genau so mal angefangen hat. Weil in meiner Fantasie ist es auch so. Dass es zumindest mal angefangen hat mit, da sitzt jemand im Büro und wenn man ein Problem hat, dann kann man kommen. So ein bisschen wie früher, was war das hier, Vertrauenslehrer oder so,
weißt du? Ja, ja.
So, aber das ist ja schön, dass es so nicht ist und dass es so unfassbar viele verschiedene Angebote und Projekte
ja und dass auch in die Klassen gegangen wird und mit den Lehrern zusammen und dass es halt wirklich so ein Tandem ist.
Ja.
So sollte es ja im besten Fall überall sein, weil ja der Bedarf auch einfach so groß ist mittlerweile mit den vielen komplexen, ja, nicht mal Problemlagen, sondern komplexen Zusammenhängen, aus denen Kinder dann teilweise auch kommen oder auch die Eltern.
Ja. Ja, kann man eigentlich nur für plädieren, dass das noch viel weiter ausgebaut wird und dass an jeder Schule, egal welchen, jetzt habe ich dieses Wort vergessen, Sozialindex oder so.
Sozialindex, ja.
Ist es so? Sozialindex, sie haben halt die Möglichkeit bekommen, genügend Schulsozialarbeit an der Schule zu haben. Ne?
Die auch viele Angebote mit Lehrern und mit den Klassen zusammen machen können, so dass, ich glaube schon, dass es helfen könnte, weil die Kinder das ja auch wieder mit nach Hause nehmen.
Ja.
So.
Und Zirkusprojekt für alle, ne?
Dafür bin ich ja auf jeden Fall. Ja, finde ich gut.
Da muss jetzt mal, weiß nicht, wer das hören kann, der viel Geld hat.
Ja.
So Millionen.
Zirkusprojekt.
Zirkusprojekt für alle, bitte.
Markus.hjenger@csc.ruhr.
Oder www.csc.ruhr.
Genau.
Ja, war auf jeden Fall wieder eine spannende, pickepackevolle Folge und wir hätten wahrscheinlich auch noch eine Stunde weiterreden können.
Auf jeden Fall, ja.
Über die Dinge. Aber jetzt haben wir zumindest mal einen groben Überblick gezeichnet über das Thema Schulsozialarbeit.
Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und laden euch herzlich ein, das nächste Mal auch wieder
einzuschalten.